Ja, wir steigen heute ein in die Predigtserie, die vor uns liegt, in den kommenden Sonntagen. Und heute möchte ich die Predigt in zwei Teile teilen. Ich möchte im ersten Teil diese Frage beantworten: Wer ist eigentlich dieser Mann, der den Jakobusbrief geschrieben hat? Was erfahren wir aus dem Wort Gottes auch von seinem Leben? Und vielleicht können wir auch aus seinem Leben schon gewisse Schlüsse ziehen. Und dann möchte ich einen zweiten Teil in einer Predigt auch noch diesem Thema, diesem Hauptthema vom Jakobusbrief widmen. Jakobus, wir werden das sehen in den kommenden 5 Sonntagen, spricht viel über den Glauben und über die Glaube in Verbindung mit den Werken. Und ich möchte einfach zu Beginn dieser Serie ein paar Hinweise geben, die, glaube ich, nötig sind, damit wir gut verstehen können, was Jakobus meint, wenn er vom Glauben spricht und was dabei wichtig ist zu beachten. Also wer war dieser Mann, der wahrscheinlich das älteste Dokument des Neuen Testaments geschrieben hat? Also wir gehen davon aus, dass der Jakobusbrief recht früh schon verfasst worden ist. Erstaunlicherweise wurde er erst eines als der letzten Bücher überhaupt zu diesem biblischen Kanon dazugenommen. Kommt sicher auch daher, dass teilweise die Texte doch manchen Theologen nicht gepasst haben und das Bild oder die Theologie, die sonst im Neuen Testament vorherrscht, so ein bisschen durcheinander gebracht hat. Aber dazu werden wir in den kommenden Sonntagen auch noch mehr hören. Also wir können davon ausgehen, dass es Jakobus, der Halbbruder von Jesus war, der wahrscheinlich auch der älteste Bruder. Jakobus hatte noch 3 andere Brüder, Joses, Judas und Simon. Und wir lesen auch davon, dass er mindestens 2 Schwestern hatte, also vielleicht sogar mehr. Großfamilie. Und das Erstaunliche an dieser Familie von Jesus war, der Jakobus auch dazugehörte, sie glaubten während der Wirkungszeit von Jesus, während er wirksam war oder zu seinen Lebzeiten, gar nicht an ihn. Gar nicht an ihn als diesen verheißenen Messias und Retter dieser Welt. Jakobus auch nicht. Und ich möchte kurz 2 Begebenheiten hier nennen und euch mit hineinnehmen, die so ein bisschen was davon durchblicken lassen, was in dieser Großfamilie von Jesus los war, wie sich diese Familie gegenüber Jesus verhielt. Wir finden eine dieser Begebenheiten in Markus 3. Als die Familie merkte, dass der Streit, den Jesus mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten hatte, zu eskalieren drohte, wollten seine Angehörigen ihn zurückholen. Und da lesen wir in Markus 3, Vers 21 folgendes: Als seine Angehörigen, also seine Familie, das erfuhren, machten sie sich auf, um ihn mit Gewalt zurückzuholen. Sie waren überzeugt, dass er den Verstand verloren hatte. Für Jakobus und den Rest der Familie war es irrsinnig, sich in den Kampf zu begeben von dieser mächtigen Pharisäerpartei und diesen Kampf und den Streit aufzunehmen mit diesen einflussreichen Schriftgelehrten der damaligen Zeit. Jakobus und die anderen Brüder und die Familie wollten ihn, also Jesus, und die ganze Familie vor der Schande bewahren. Jesus würde diesen Streit sicher verlieren. Und es hatte sich sicher zu der Zeit schon rumgesprochen, dass die Pharisäer was gegen Jesus hatten und ihn auch loshaben wollten. Vielleicht war das auch so ein Stück weit ein gewissen Schutz, wo die Brüder oder die ganze Familie Jesus geben wollte. Jakobus und seine Brüder dachten tatsächlich, Jesus hat den Verstand verloren. Sowas kann man doch nicht machen. Und die zweite Begebenheit, die lesen wir in Johannes 7. Also auf der einen Seite waren sie davon überzeugt, wie die neue Genfer Übersetzung hier schreibt, dass er den Verstand verloren hat. Aber gleichzeitig war Jakobus und auch seine Brüder wahrscheinlich nicht blind. Sie sahen, was Jesus für Wunder und Zeichen tat. Und dann fordern sie hier in Johannes 7 ihn auf, den letzten Winkel dort in Galiläa zu verlassen und seine Wundertaten in Jerusalem zu tun. Auf der großen Bühne der Region. Gerade dann, wenn das Laubhüttenfest war. Und dann lesen wir in Johannes 7, den Vers 4 und 5. Wer mit dem, was er tut, in der Öffentlichkeit bekannt werden möchte, zieht sich nicht in einen versteckten Winkel zurück. Wenn du schon so ungewöhnliche Dinge tust, dann zeig dich auch vor aller Welt. So redeten seine eigenen Brüder, also auch Jakobus, weil nicht einmal sie an ihn glaubten. Jakobus und seine Brüder verkannten das eigentliche Ziel von Jesus. Sie dachten oder hatten den Plan, wenn Jesus angeblich dieser Messias ist, dann soll er doch auch öffentlich bekannt werden. Aber Jesus Christus hatte nicht das Ziel, öffentlich erkannt und anerkannt zu werden und auf der großen Bühne zu stehen. Jesus Christus hatte einzig und allein das Ziel, diese Welt zu erretten, um jeden Preis, auch um den Preis, dass er unbekannt blieb und vielleicht sogar von der Öffentlichkeit verachtet wurde. Und das war tatsächlich der Fall. Wenn wir uns das Ganze dann anschauen, in der Passionszeit und danach, kurz danach, also einen großen Bekanntheitsgrad hatte Jesus auf dieser Welt zumindest nicht. Vielleicht hoffte Jakobus und seine Brüder tatsächlich, dass er dieser Messias ist. Vielleicht hegten sie doch so ein Stück Hoffnung und Zuversicht, dass dieser Bruder, den wir unseren Bruder nennen, vielleicht doch dieser Weltenretter ist. Nur hatten sie oder hatte Jakobus wahrscheinlich das Problem seiner eigenen Vorstellung, wie das abzulaufen hatte, wie das vonstatten gehen sollte. Also diese zwei Begebenheiten zeigen, dass die Familie von Jesus und eben auch Jakobus als sein Bruder mit Jesus nicht so zurechtkam. Sie glaubten nicht. Sie waren davon überzeugt, dass Jesus den Verstand verloren hatte. Und wahrscheinlich als der älteste Bruder im Geschwisterkreis von Jesus können wir davon ausgehen, dass Jakobus sicher zu der Zeit auch federführend war unter den Geschwistern. Und erst nach Ostern verwandelte sich sein Glaubensleben. Da lesen wir dann in 1. Korinther 15, Vers 7 davon, dass dieser Jakobus Jesus Christus als den auferstandenen Herrn begegnet ist. Und diese Begegnung änderte das Leben von Jakobus. Er wurde sogar einer der federführenden Leute in der judenchristlichen Gemeinde in Jerusalem. Er kam auch dann im Apostelkonzil, das lesen wir in Apostelgeschichte 15, zu Wort und sagte was Wichtiges und schlichtete einen Streit zwischen den Heidenchristen und den Judenchristen. Er war einer der bestimmenden Männer unter den Aposteln. Bevor Jakobus dem auferstandenen Jesus begegnet ist, war er der ungläubige Halbbruder. Und nachdem er dem auferstandenen Jesus Christus begegnet ist, war er der treue Knecht vom Herrn Jesus Christus. Und so beschreibt er sich dann auch im Jakobusbrief im ersten Kapitel, im ersten Vers. Das ist was passiert, wenn ein Mensch diesem auferstandenen Jesus begegnet. Wahrscheinlich hegte Jakobus diese Hoffnung, dass er der Messias ist, nur musste er mit Kreuz, mit Sterben und mit Auferstehen erstmal seine Vorstellungen vom Retter der Welt begraben, damit er Jesus wirklich begegnen konnte. Er musste sich auf den Rettungsplan einlassen, den Gott vor Augen hatte, nicht wie er sich das gedacht hat, wenn der Messias kommt. Jakobus durfte alle Zweifel ablegen, die er gegen seinen Bruder hatte. Mein Bruder Jesus ist wahrhaftig auferstanden und er ist der Messias. Gottes Auferstehungskraft verwandelte den ungläubigen Halbbruder Jakobus in diesen treuen Knecht. Und dann heißt es hier in Jakobus 1, Jakobus, Diener Gottes und des Herrn Jesus Christus. So stellt sich ganz einfach Jakobus in seinem Brief vor. Und dieses Leben von Jakobus stimmt mich zuversichtlich. Für alle diejenigen, die vielleicht ganz nah an Jesus dran sind, die vielleicht viel von ihm wissen, die vielleicht sogar in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, aber diesen entscheidenden Schritt noch nicht getan haben. Die dieser Auferstehungskraft, diesem auferstandenen Herrn noch nicht begegnet sind. Jakobus und sein Leben, sein Wandel zeigt, dass das möglich ist, dass Menschen, egal wie nah sie vielleicht an Jesus dran sind, wenn sie diesem auferstandenen Herrn begegnen, dass das Leben verändert. Und Jakobus gibt Hoffnung, dass es auch heute noch passiert. Und davon bin ich überzeugt. Wenn Menschen in unserem Umfeld, im Umfeld unserer Gemeinde, Jesus begegnen, dann wird sich ihr Leben verändern. Diese Kraft hat mein Leben positiv verändert und geprägt, wenn ich zurückschaue, was ich alles erleben durfte mit Jesus und vor was mein Leben bewahrt worden ist. Und ich hoffe, dass es auch dein Leben positiv verändert hat und prägt. Und das kann ich mit Sicherheit sagen, dass diese Auferstehungskraft von Gott auch das Leben deiner Freunde, deiner Nachbarn verändern kann. Jakobus hat es erlebt, viele von uns haben das erlebt und es werden noch viele kommen, die das erleben werden. Der Glaube an Jesus Christus, von dem Jakobus hier spricht, und die Auferstehungskraft, die dieser Glaube bereithält, wird Menschenleben verändern und den entscheidenden Unterschied machen im Leben. Es ist so anders, mit der Perspektive der Auferstehung durchs Leben zu gehen. Es ist so anders, mit der Perspektive des ewigen Lebens unterwegs zu sein. Und damit Menschen dieser Auferstehungskraft, diesem Jesus Christus begegnen können, angesteckt werden von dieser Kraft, diese Perspektive des ewigen Lebens bekommen, damit braucht es eine Begegnung, ein Sichtbarwerden von Jesus Christus. Und da kommen wir ins Spiel, die wir bereits glauben. Und ich hoffe, dass wir mit einem Glauben unterwegs sind, der Jesus Christus sichtbar macht, der lebendig ist, der das tut, was Jesus möchte. Es ist nötig, dass Menschen Jesus Christus begegnen und durch uns, die wir Jesus Christus in uns tragen, durch uns, die wir diese Auferstehungskraft täglich mit uns umhertragen durch den Heiligen Geist, ist es möglich, dass Menschen Jesus begegnen, dass er sichtbar wird durch uns, durch unseren Glauben. Und dieser Tatsache war Jakobus sich bewusst und deshalb kümmert sich der Jakobusbrief um dieses Thema des Glaubens und dass es ein Glauben ist, der sichtbar ist, der nicht tot ist, sondern der tätig wird. Jakobus möchte in seinem Brief aufzeigen, dass der Glaube jeden Bereich des Lebens beeinflussen sollte und auch sichtbar werden soll. Echter Glaube, wie wir feststellen werden, auch in den zukünftigen Sonntagen, ist nicht nur richtiges Denken oder mutiges Bezeugen, sondern auch gehorsam tätig sein. Jakobus lädt zu einem aktiven und lebendigen Glauben ein. Das werden wir in den nächsten Sonntagen genauer anschauen. Jetzt möchte ich an der Stelle nochmal einen wichtigen letzten Hinweis geben zu diesem Thema, anhand von Jakobus 1, Vers 17. Da lesen wir Folgendes. Jakobus schreibt: Von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Jakobus spricht hier von guten Gaben und von vollkommenen Geschenken. Und selbst der Glaube ist so eine gute Gabe und ein vollkommenes Geschenk. Gott weiß am besten, was unsere Sehnsüchte stillt. Diese Geschenke von Gott sind vollkommen. Und echter Glaube basiert auf diesem Schöpfer der Gestirne, auf diesem Gott, der sich nicht verändert, von dem es kein Wechsel von Licht in die Finsternis gibt. Gott bleibt Licht, Gott bleibt gut, seine Gaben bleiben gut und seine Geschenke sind vollkommen, auch weiterhin. Also, wenn wir über den Glauben in den nächsten Sonntagen sprechen, dann ist es entscheidend zu klären, an wen oder was wir denn glauben. Und Jakobus tut das hier, er klärt das. Wir glauben an diesen wahren einen Gott, der Schöpfer ist und der unveränderbar ist. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Schlüssel, wenn wir den Jakobusbrief lesen und verstehen möchten. Und Psalm 102, der bekräftigt es auch nochmal, was Jakobus hier bereits sagt. Psalm 102, die Verse 26 bis 28. Du hast am Anfang das Fundament der Erde gelegt und auch der Himmel ist das Werk deiner Hände. Himmel und Erde werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alt wie ein abgenutztes Kleid. Du wirst sie auswechseln wie ein abgetragenes Gewand. Und so werden sie verwandelt. Du aber bleibst immer derselbe und deine Zeit wird kein Ende haben. Auch wenn unser Glaube mal halbherzig ist, wenn es mal nicht so läuft oder wenn wir auch zweifeln, es bleibt, dass Gott bleibt, dass er derselbe ist, dass er sich nicht verändert, dass es keinen Wechsel zwischen Licht und Schatten oder Licht und Finsternis gibt. Wir haben einen Gott, der absolut vertrauenswürdig ist, weil er dieser selbe ist, von Ewigkeit zu Ewigkeit. In meinem Kopf habe ich das schon lang verstanden. Und manchmal kommt es vor, dass das mein Herz sogar glaubt, dass dieser Gott absolut vertrauenswürdig ist. Und trotzdem meldet sich immer wieder in mir diese Stimme des Misstrauens, die sagt, ja, ich weiß nicht, ob du zu 100% diesem Gott vertrauen kannst. Gibt es das Lebensglück vielleicht nicht doch woanders? Meint er es wirklich gut mit mir? Wenn Satan eins geschafft hat, dann ist es das, dass er diese Lüge den Menschen aufs Auge gedrückt hat, dass Gott nicht zu 100% vertrauenswürdig ist. Begonnen hat es bei Adam und Eva am Anfang der Bibel und zieht sich durch bis in dein und mein Leben. Dass wir immer wieder in Frage stellen, dass dieser Gott nicht dieser vertrauenswürdige Gott ist. Aber das Leben, das Sterben und das Auferstehen von Jesus Christus hat das bewiesen, dass Gott gut ist, dass es vollkommen ist, was er getan hat. Und diese Liebe, die Gott zu uns da damals am Kreuz bewiesen hat, die wird sich nicht ändern und die ändert sich in Zukunft nicht, für keinen von uns.